Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast Draußen mit Klausen im neuen Jahr 2025. Gute Wünsche und Grüße in alle Richtungen. Und gleich fangen wir an, wie sich nicht besser eignen könnte als mit einem Zukunftsthema, das allerdings vielen Sorgen und Angst bereitet, aber dass man auch mit ein bisschen Hoffnung und Kreativität und Unternehmensgeist beginnen kann. Nämlich, es geht um die Zukunft der christlichen Kirchengebäude, Kirchenbauten. Da sind große Veränderungen und Umwälzungen mitten schon im Gange. Das besorgt viele, aber man kann auch viel Neues denken, erleben, miteinander erfahren. Und dazu habe ich einen Kollegen eingeladen, Markus Zink, der ein sehr schönes, ich finde auch hoffnungsvolles Buch geschrieben hat, mit Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch er selbst. Es hat den schönen Titel Kirche kann mehr, Kirchenräume weiterdenken, nutzen, gestalten. Guten Morgen, lieber Markus.
Ja, guten Morgen, lieber Johann.
Du sitzt in Frankfurt, wir sind über Zoom verbunden, kennen uns schon lange über kirchliche Kulturarbeit. Deine Arbeitsplatz ist mitten im Frankfurter Zentrum Verkündigung. Erklär doch mal Nicht-Frankfurtern, was das ist und was deine Aufgabe dabei ist.
Ja, das Zentrum Verkündigung ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, also der Landeskirche. Und das trägt diesen etwas seltsamen Titel, weil hier ganz verschiedene Einrichtungen zusammengeführt sind, die sich in irgendeiner Form an der christlichen Botschaft, die die Kirche auszurichten hat, beteiligen. Also das sind Musikleute dabei, da ist ein Theaterfachmann dabei. Wir haben ganz viel mit Gottesdienst und der gottesdienstlichen Gestaltung zu tun. Und ich in meinem Fall habe mit Räumen zu tun. Ich unterstütze also Kirchengemeinden und Dekanate bei der Gestaltung ihrer Räume.
Genau, da hast du einen Schwerpunkt vor allen Dingen auf der Ästhetik. Also Kunst ist wichtig für dich. Aber du scheust dich auch nicht davor, dich anstrengenden Themen wie Kirchenumnutzung oder Neunutzung oder so zu widmen.
Ja, das ist halt so, dass ich tatsächlich zu Nutzungsfragen oft herangezogen werde. Und bei Gestaltung geht es mir dann darum, dass das dann am besten auch mit Kunst geschieht, damit die Räume auch, ja, damit hat Kunst zu tun, eine spirituelle Qualität behalten oder entwickeln.
Genau, also es geht hier jetzt nicht nur um Immobilienproblembeseitigung, sondern eben tatsächlich um eine Gestaltung. Und das hat auch eben mit dem Gesicht eines Kirchraums zu tun. Und wenn sich das verändert, das Innere, dann eben auch die Form. Kommen wir bestimmt nochmal drauf. Ja. Aber da sind wir schon gleich beim guten Stichwort, nämlich das Buch, das du veröffentlicht hast, Kirche kann mehr, Kirchenräume weiterdenken, nutzen, gestalten, hat ein ziemlich interessantes Titelbild. Und deshalb wollte ich, bevor wir auf den Inhalt kommen, erzähl doch mal den Menschen, die jetzt zuhören und die das nicht sehen können, was man da sehen kann.
Ja, also man sieht einen heiteren Himmel, ein bisschen blau, ein bisschen Wolken und prominent im Vordergrund schwebt eine Kirche. Manche denken, das wäre mit einer KI erzeugt, das Bild, aber es ist tatsächlich ein real existierender Heißluftballon, der die Form einer Kirche hat, und zwar einer ganz bestimmten. In St. Gallen steht die Kirche. Das ist ein Kunstprojekt von zwei Schweizer Künstlern gewesen, Jan Käser und Martin Zimmermann. Die haben diesen Heißluftballon gebaut und den sieht man da auf dem Bild. Also sieht aus wie die Klosterkirche in St. Gallen. Unten hängt der Korb drin, man erkennt so ein paar Menschen und die ziehen also durch den Himmel.
Das ist gleich ein guter Gruß an all die Menschen, die aus der Schweiz diesen Podcast zuhören. Ich mache den ja zusammen mit dem den Züricher RefLab-Kolleginnen und Kollegen. Also St. Gallen ist auch nicht so ewig weit von Zürich entfernt, jedenfalls nicht aus Berliner Perspektive.
Gut zu wissen, aber man schaut dort vergeblich in den Himmel auf der Suche nach dem Heißluftballon. Der existiert leider nicht mehr. Das ist schon 20 Jahre her, dass er über St. Gallen zog.
Ja. Eine schöne Aktion, könnte man sich nochmal überlegen. Okay, also das ist jedenfalls das Titelbild. Damit setzt du ja schon so meinen gleichen Ton, der jetzt nicht nur auf Krise, Abbruch und Ende des Christentums zielt, sondern nochmal einen anderen Dreh reinbekommt. Nichtsdestotrotz, erzähl doch nochmal kurz die Geschichte hinter dem Buch. Also was war der Anlass, was war das Motiv, warum und für wen hast du das gemacht?
Ja, also das mit dem Heißluftballon hat damit zu tun, ich will damit ausdrücken, dass Kirchengemeinden ihren Horizont erweitern können. Dass sie sich aufmachen können in neue Gefilde, die, wenn man so will, auch schon wieder alte Gefilde sind. Also das heißt, Kirche kann mehr, das konnte sie schon immer. Kirchen waren schon immer Open Space, sowohl für die religiöse Nutzung als auch für die weltliche Nutzung. Ja, vor Generationen waren Kirchen ganz selbstverständlich Treffpunkte, auch für den Handel. Und natürlich wurden dort Feste gefeiert oder heute würde man sagen Meetings abgehalten und sowas. Und das können Kirchen nach wie vor, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Kirche kann mehr bedeutet also mehr als nur Sonntagsgottesdienst zur Verfügung stellen, Raum für Gottesdienst. Und das ist jetzt nötig. Jetzt gehen wir mit diesem Blick in die Zukunft, weil wir zu viele Gebäude haben. Das schließt auch Gemeindehäuser ein bei weniger werdenden Kirchenmitgliedern. Und das bedeutet, Gebäude müssen mehrfache Funktionen übernehmen und dafür entsprechend umgerüstet und gestaltet werden. Übrigens, der Titel des Buches Kirche kann mehr ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das muss ich nochmal deutlich sagen. Das ist eine Idee gewesen von unserer Baudirektorin in unserer Landeskirche. Die hat mit dem Projekttitel Kirche kann mehr so ein Pilotprojekt gestartet, um zu zeigen, also wenn Kirchen auf dem Lande umgerüstet werden, um Gemeindehausfunktionen in den Kirchraum zu integrieren zum Beispiel, was dabei Tolles passieren kann. Und dann wollte sie dem Ganzen einen etwas charmanteren Titel geben als das, wie es sonst hier immer heißt, qualitativer Konzentrationsprozess.
Also oder Gebäudebedarfsstrukturplanung.
Genau, ja, auch ja, genau. Wunderbar, schönes, langes deutsches Wort. Und also Kirche kann mehr drückt dasselbe aus, aber finde ich sehr viel charmanter. Also lieben Dank an Margret Schulz, unsere Baudirektorin, für diesen genialen Titel.
Genau, ich finde den sehr gut, weil er eben doch nochmal die Perspektive öffnet. Und es geht eben nicht nur um Abbau und Abbruch, das allerdings natürlich auch. Also es ist jetzt, wir wollen jetzt hier keine rosa-roten Wölkchen malen. Es gibt tatsächlich natürlich auch harte Entscheidungen, die an manchen Enden auch etwas zu Ende bringen. Diese Schärfe hat das Thema eben auch. Aber wer sozusagen nur sich nach unten spart, der kann eigentlich gleich aufhören. Und deshalb ist es so wichtig, wenn solche Bauprogramme, die natürlich dann auch ihre strukturellen Formen haben und geplant werden und alles nach, so wie es ordentlich sein muss, eben auch nochmal eine Perspektive eröffnen.
Ja, kann ich dazu was sagen?
Gerne zu.
Natürlich bedeutet das, dieser Konzentrationsprozess, ja, Kirchen jetzt für die Zukunft neu gestalten, bedeutet, dass man investiert und dafür anderes lässt. Und das ist ja irgendwie logisch. Und da muss man schauen, was bedeutet das in der Stadt und was bedeutet das auf dem Land? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also in der Stadt, um es mal mit Zahlen zu sagen, wir haben hier in Frankfurt einige Ortsteile. Als ich Kind war, gab es da noch 20.000 Kirchenmitglieder. Und zwischendurch hat sich einiges verändert. Da ist dann plötzlich ein Industriegebiet gekommen, da ist dann die Messe reingekommen oder sonst irgendwas. Ja. Und auf ganz natürliche Weise, gar nicht mal durch Austritte, hat sich das verändert, das Bild. Und von den 20.000 sind noch 4.000 Kirchenmitglieder übrig geblieben. Rein rechnerisch bräuchten wir also nur noch ein Fünftel der Gebäude. Ja. Und tatsächlich ist dann auch der Abschied von Kirchengebäuden in der Stadt prozentual sehr viel höher als auf dem Land. Aber es ist weniger schmerzhaft, weil es ist alles dichter beisammen. Und natürlich bedeutet es emotional einiges, wenn man dann sagt, okay, die Kirche ist jetzt nicht mehr mein Gottesdienstort. Aber wie gesagt, Investitionen in Raumgestaltung bedeutet, dann entstehen tolle neue Orte und sehr bald gewöhnen sich die Menschen dran und wissen es zu schätzen, was in dem neuen Gemeindezentrum, das an einer Altkirche angebaut wird oder rein integriert wird, dann passiert. Und auf dem Lande versuchen wir tatsächlich mindestens 90% der Kirchengebäude zu erhalten. Das ist ein hoher Faktor im Vergleich zu anderen Landeskirchen. 90% erhalten bedeutet, diese 90% kriegen weiterhin landeskirchliche Mittel für Dach und Fach und vielleicht auch für mehr. Und die 10%, die da quasi hinten überkippen, die werden ja nicht gleich platt gemacht, sondern dann kann man sich überlegen, was mache ich denn mit der dritten Kirche im Ort? Ja, wird die jetzt verkauft oder wird die irgendwie vermietet? Wird das eine Kulturscheune oder wird die einmal auf links gekrempelt und wird zum neuen Gemeindehaus? Also da sind also auch ganz viele Möglichkeiten offen.
Insofern ist ja einerseits die Lage bei euch in der Hessen-Nassauischen Kirche eigentlich wie fast überall. Es gibt einfach zu viel und es muss was getan werden. Und die Situation von Stadt und Land ist sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite höre ich, das ist schon was Besonderes, gerade im Vergleich zu ostdeutschen Landeskirchen. 90% von Dorfkirchengebäuden zu erhalten, das ist sehr, sehr viel. Ich kenne zum Beispiel die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die hat so irre viele Kirchen, auch gerade in den Dörfern. Und da hat man auch zum Teil einen hohen Schwund an Bevölkerung, schlicht und einfach. Nicht nur an Kirchengliedschaft, sondern auch an Bevölkerung. Da werden ganz andere Zahlen gehandelt. Also insofern geht's bei euch noch.
Ja.
Nichtsdestotrotz, genau, also beides miteinander verbunden. Es ist ein Abschied, aber es ist starke Umformung, Veränderung. Vielleicht, bevor wir auf zwei, also du stellst ja in diesem Buch, stellst dir eine ganze Reihe von also Hoffnungsgeschichten vor, gelungenen Beispielen, die einfach Spaß machen, die man jetzt nicht nachmachen soll. Es ist ja kein Baukasten, so habe ich es verstanden. Wir nehmen bei uns Kapitel 7 und setzen das um, sondern es sind einfach so Hoffnungsgeschichten, die anregen und Lust machen. Bevor wir auf zwei Beispiele kommen, die ich besonders schön fand, aber ist im Grunde willkürlich. Eigentlich sind alle sehr interessant. Hast du nochmal unterschieden, begrifflich, und das ist nicht unwichtig, zwischen Umnutzung und Nutzungserweiterung?
Ja.
Was meinst du damit?
Also eine Umnutzung bedeutet, dass ein Kirchengebäude nicht mehr als Gottesdienstraum zur Verfügung steht. Es gibt Teilumnutzungen, wo man dann sagt, es gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel in Bad Wildungen. Das gehört nicht zu unserer Landeskirche, das gehört zu Hessen-Waldeck. Da ist ein Kirchengebäude aus den, jetzt muss ich überlegen, 60er, Anfang
60er Jahre. Ich war da mal, ich glaube, es ist späte 60er.
Ja, ist jetzt teilweise als Kindertagesstätte genutzt und alle 14 Tage Gottesdienst. Das ist also eine Teilumnutzung, aber es gibt auch Komplettumnutzungen. Dann ist das Gebäude zum Beispiel Restaurant oder Theater.
Dann ist es entweder ganz dann ist es tatsächlich auch an andere Partner abgegeben, nicht mehr in der kirchlichen Nutzung.
Genau.
Oder manchmal gibt es ja so Nutzungspartnerschaften, das entwickelt
das,
sich
auch langsam. Das gibt es auch. Es gibt sogar manchmal Interimslösungen, dass eine Kirchengemeinde sagt, wir geben das Ding jetzt ab an das städtische Theater, aber wir behalten die Immobilie in unserem Eigentum, das wird nur vermietet und die neuen Mieter müssen sich um den Erhalt kümmern. Auch das gibt es. Das alles sind also Teilumnutzungen. Eine komplette Umnutzung bedeutet aber, also wir haben damit jetzt gottesdienstlich nichts mehr zu tun mit dem Gebäude. Und eine Nutzungserweiterung bedeutet, da findet ganz normal das übliche geistliche Programm statt, aber die Kirche kann entweder kirchlich noch anders genutzt werden oder profan noch anders. Also zum Beispiel, es könnte ein Raum sein, in dem auch eine Yoga-Gruppe gut ihre Dinge machen kann oder eben eine Atelierkirche eingerichtet wird, ja, wo dann auf Zeit eine Künstlerin oder ein Künstler ein Projekt verfolgt und das gipfelt dann in einer tollen Ausstellung und entsprechendem Begleitprogramm. Das aber zwischendurch heißt das, Kirche steckt da immer wieder in ihr eigenes Gebäude dann die Nase rein Und ja, wenn dann Kunstwerke, um das Beispiel Atelierkirche da nochmal heranzuziehen, wenn das Kunstwerk fertig ist, dann gibt es dann einen Gottesdienst dazu oder es gibt Führungen und Gespräche oder Schulklassen kommen hin und man redet über Kunst und Religion. Dann ist es eine Nutzungserweiterung.
Gehe ich recht in der Annahme, dass dir Letzteres, also die Nutzungserweiterung, lieber ist als die schnöde Umnutzung, die es weggibt?
Ja, klar, dann haben wir ja immer noch bei einer Nutzungserweiterung haben wir einen doppelten positiven Effekt. Erstens kann man damit Gemeinde aufbauen, weil was Tolles, Interessantes, Neues entsteht. Und zweitens müssen wir das Gebäude nicht eben abgeben und dann hinterher weinen, sondern wir haben es noch vor Ort. Die Kirche bleibt im Dorf. Und es gibt Beispiele, wo vor, frag mich, in den 70ern eine Kirche aufgegeben wurde und jetzt wird sie wieder von der Kirche, Kirchengemeinde zurückgenommen, ja, zurückgekauft oder überhaupt wieder aufgebaut, als Ruine wieder aufgebaut, ertüchtigt, weil man gemerkt hat, man will das Ding eigentlich gar nicht für immer verabschieden. Man kann es immer noch gut gebrauchen für bestimmte Formate.
Okay. Lassen Sie uns doch mal zwei Geschichten angucken aus der Fülle der Geschichten, die du da vorstellst. Wie gesagt, Hoffnungsgeschichten, die Lust haben, Lust machen, im eigenen Ort selbst zu gucken, was ist bei uns möglich und nicht einfach nachzumachen. Das eine war Heuchelheim. Erzähl doch mal erstmal, wo das liegt und was da los gewesen ist.
Ja, Heuchelheim ist ein kleiner Ort. Es gibt mehrere Orte in Hessen, die so heißen. Ist ein kleiner Ort, in diesem Fall in der Wetterau, ein ländliches Gebiet. So 50 Kilometer oder 40 Kilometer nördlich von Frankfurt. Und es ist ein kleiner Ort mit 500 evangelischen Gemeindegliedern und gehört in einen größeren Zusammenhang, in einen größeren Nachbarschaftsraum mit immerhin 11 Ortschaften, die eine Kirche haben. Und Heuchelheim hat die kleinste davon. Also die ist, ich muss mal überlegen, wie groß die ist. Die ist so groß wie ungefähr der Sitzungssaal, in dem ich mich gerade hier befinde. Also ein sehr großzügiges Wohnzimmer, könnte man im Vergleich
sagen. Ich habe das so, als ich das Bilder sah, dachte ich, na, da passen entspannt 50 Leute rein.
Genau, entspannt passen 50 Leute rein, hast du genau richtig geschätzt. Man sagt zwar 120 Plätze, aber dann ist es nicht mehr gemütlich. Also 50 Leute, dann fühlt man das schon als voll. Und jetzt könnte man sagen, also der Nachbarschaftsraum, so nennen wir das neue Gebilde, das mehr ist als Gemeinde. Der Nachbarschaftsraum hat, wie gesagt, 11 Gebäude. Braucht man das kleine Ding noch? Ja, man braucht es, weil es ein Potenzial hat. Die Kirche ist also aus dem frühen 14. Jahrhundert, ist, wie man hier sagt, total schnuckelig. Ja? Und dann wurde innen erstmal die alte Bestuhlung entfernt, was es so gab, Kanzel und Altar, alles raus. Jetzt ist da also Tabula rasa, aber damit hat der Raum gewonnen. Er hat einen neuen Fußboden und eine Fußbodenheizung gekriegt, eine neue, einen neuen Verputz innen. Es wirkt alles sehr, ich sag mal, warm, ja, in der Anmutung und hell gleichzeitig. Es gibt noch ein Kirchenfenster aus der Nachkriegszeit, das schön bunt ist, aber abstrakt. Und es gibt jetzt, seitdem die Kirche neu gemacht wurde, an der Empore, die Brüstungen, da gibt es so 13 Fächer, die sind jetzt mit einem Bildwerk ausgestattet. Also mit 13 einzelnen Bildern, die ein zusammenhängendes Bildwerk ergeben. Das hat eine Künstlerin aus Frankfurt, Barbara Buchs, gestaltet. Und damit ist die Kirche einerseits also ein uraltes Gebäude mit dem entsprechenden Charme, den eine alte hochgotische Kirche haben kann. Und auf der anderen Seite kommt man rein und sieht gleichzeitig auch wieder Neues und eben eine sehr klare Atmosphäre, die sofort anheimelt. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Wenn man in einer entsprechenden kleinen Gruppe da reinkommt, kann man sich gleich wohlfühlen. Und mit dieser Fußbodenheizung ist das Tolle, kannst du alles machen. Da kannst du also jetzt Leute mit Familien mit Krabbelkindern reinschicken, Ja, du kannst die besagte Yoga-Gruppe da stattfinden lassen. Du kannst eine Kontemplationsgruppe aus Frankfurt kommt dahin. Es braucht ja nicht so lange, dreiviertel Stunde etwa, da ist man da. Und dann genießen die diese ländliche Stille und Ruhe und diesen wunderschönen, atmosphärisch schönen Raum.
Was ist jetzt die Nutzungserweiterung? Das ist ja erstmal nur Neugestaltung.
Die Nutzungserweiterung ist genau das, was ich sagte. Normalerweise kommt jetzt also eben keine Krabbelgruppe und keine Yogagruppe oder Meditationskreis in so eine Kirche. Oder es kann natürlich passieren, aber es ist dafür einfach besonders gut geeignet. Wie ein gut gestalteter Gruppenraum in einem Gemeindehaus, könnte man sagen, nur mit Atmosphäre plus. Gleichzeitig finden aber auch Gottesdienste statt. Also nicht gleichzeitig, sondern also im Schnitt alle 14 Tage sonntags ist Gottesdienst. Es kann Trauungen und Taufen geben. Dafür ist es sehr attraktiv, weil es so ein bisschen diese familiäre Atmosphäre unterstützt. Und darüber hinaus eben das, was man sonst in einem Gemeindehaus verorten würde, sowas wie Lesungen oder ein Kammerkonzert, wo die benachbarte große Kirche, ja, die haben noch so ein Riesending, wenige Kilometer weiter, einfach zu groß wäre. Sondern wo man sagt, Mensch, wahrscheinlich kommen jetzt hier nur 30 Leute für dieses Gitarrenkonzert, dann machen wir es doch gleich in der Heuchelheimer Dorfkirche.
Okay, sehr schön. Und dadurch wird eben eine kleine Kirche nicht nur als klein wahrgenommen, sondern als angemessen für eben auch neue und andere Geschichten, die aber bei ja oder Tätigkeiten, die sehr
Ja,
gut zu einer
ja, ja.
Kirchengemeinde gehören.
Das ist ja
André,
das
ja?
Geheimnis von jeder gelingenden Veranstaltung, dass du den passenden Raum dafür findest. Ja,
Genau.
groß ist nicht immer gleich gut.
Genau, nur wenn man eben mit 30 Leuten in einem gotischen Dom sitzt, denkt man sich, was ist hier falsch? Sind wir falsch? Sind wir aber vielleicht gar nicht, vielleicht nur am falschen Ort. Zweites Beispiel, Loma.
Ja.
Kennt jetzt auch erstmal keiner. Erklär mal, wo das ist und
Du
was da passiert
merkst, ich
ist.
muss mich ständig räuspern. Das tue ich jetzt noch mal ausgiebig,
Mach
bevor
ruhig.
ich über Loma erzähle. So, jetzt geht's besser. Loma liegt in Thüringen, in Ostthüringen, in der Nähe von Altenburg, im Altenburger Land. Und da war ich vor nicht allzu langer Zeit und ich war begeistert. In Thüringen ist so, die evangelische Kirche, da hat man ja schon quasi gedacht, man müsste hinterher winken, die kann man zuklappen und wegpacken und fertig ist. Aber in Loma, beziehungsweise die Gemeinde ist, größere Gemeinde ist Nöbdenitz, da hat man sich da nicht lumpen lassen, sondern zwei Leute, Frau Opitz und Herr Goethe, die haben eine Vakanz, also die Pfarrstelle war nicht besetzt, zum Anlass genommen zu sagen, so, und jetzt machen wir hier mal alles neu. Und
Wo
es
die Pfarrer nicht stören. Entschuldigung. Manchmal sind wir ja Profis, manchmal
war.
sind wir Profis ja sinnvoll durchaus. Manchmal stören wir aber auch Prozesse.
Ja, also es hätte ein bisschen gestört, weil das hatte auch mit dem Pfarrhaus zu tun. Das
Okay.
war dann nicht bewohnt. Und also Frau Opitz und Herr Goethe haben dann mit der Kirchenleitung gesprochen, haben gesagt, hier, lass mal stecken, für die nächsten 5 Jahre wollen wir die Stelle gar nicht besetzt haben. Wir haben hier genug Ehrenamtliche, die die Verkündigung, den Gottesdienst übernehmen können für die nächste Zeit. Gebt uns lieber das Geld für Sachmittel. Und dann haben die Personalkosten als Sachmittel abgegeben und an die Gemeinde. Und damit wurde echt gut gewuchert. Das Pfarrhaus haben die in einen Kultur- und Begegnungsraum umgewandelt. Also da finden Glaubenskurse statt. Das Religiöse ist natürlich nach wie vor sehr wichtig, aber es finden auch Tanzabende statt oder Kochkurse. Ja, das Essen im Altenburger Land ist sehr lecker. Und der große Hof, der zu diesem Anwesen gehört, da gibt es eine Freilichtbühne und denn der Ausgangspunkt war der, dass die führenden Köpfe aus der Kirchengemeinde gesagt haben, was brauchen unsere Leute vor Ort denn? Die brauchen Begegnungsmöglichkeit. Ja, Gottesdienste interessieren die jetzt vielleicht in erster Linie nicht, da muss man die Menschen erstmal wieder hinführen. und neugierig machen, sondern die brauchen Begegnungsmöglichkeit. Das fehlt uns im Ort. Und das wurde geschaffen. Erstmal mit dieser mit diesem Pfarrhaus und der Pfarrscheune. Und dann war sofort die nächstgelegene Kirche im Blick und die sitzt in Lohmar. Das ist das, worauf du eigentlich hinaus wolltest.
Ja, ja.
Ja, aber es gehört, wie gesagt, zusammen zu so einem Gesamtkonzept. Und das ist ein wunderschönes Barockkirchlein. Das Dumme war nur, das war ziemlich baufällig. Und dann wurde sehr erfolgreich Fundraising betrieben seit 2016 und die Kirche ertüchtigt. Im Moment sind sie an der Außenfassade, aber innen ist alles schon wieder fit. Und der Innenraum sieht wunderschön hell barock aus, wie man sich das so vorstellen kann. Aber keine Bänke drin, sondern sind ganz einfache Stühle. Und damit ist der Raum sehr flexibel. Und so wird er auch genutzt. Und das ist eine Atelierkirche. Das heißt, hier werden Künstlerinnen und Künstler, also aus ganz Thüringen und darüber hinaus, eingeladen, um so eine Art Artist-in-Residence zu machen. Also Künstlerinnen und Künstler vor Ort, die diesen Raum als Atelier nutzen und als Ausstellungsmöglichkeit. Als ich da war, war Caro Kollwitz, die wohnt in Weimar, hatte auch einen Lehrauftrag, hatte hier eine mehrteilige Installation da eingerichtet zu einem Märchen von den Brüdern Grimm. Das Märchen von der Prinzessin Allerlei Rau.
Sehr schönes Märchen.
Bitte?
Ein sehr schönes Märchen.
Ja, aber es ist echt eine haarige Geschichte, was denn das Wort ist. Weil, ja, also es erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das Elternhaus, das Vaterhaus verlässt, weil sie sich vor Missbrauch fürchtet, der ihr droht, und sich verkleidet in Felle, ja, um unansehnlich zu wirken und sich zu verbergen. Und ja, diese haarige Geschichte wird in verschiedenen Kunstobjekten an unterschiedlichen Stationen im Raum aufgenommen. Es gibt auch Felle und Pelze, die kann man anfassen. Es gibt eine Wiege, es gibt einen Mantel aus Filz, es gibt auch andere Objekte aus Ton, gebrannten Ton, und es gibt Malerei. Und jede dieser Stationen berührt die Betrachtenden anders. Und man kann so langsam sich in dieses schwierige Thema Missbrauch und Vater-Kind-Beziehung hineinfühlen. Und das ist natürlich ein Anlass für unendlich viele tolle, tiefgehende Gespräche. Ganz sensibel, weil man kriegt da nichts um die Ohren gehauen, sondern du kannst es dir erarbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man bei solchen Themen nicht überfahren wird. Und gleichzeitig ist es eben auch ein Thema, was für die biblische Tradition, für das Christliche interessant ist. Denn Vater-Kind, ja, das ist ja ein Stichwort, was wir als aus unserer Tradition ganz prominent haben in der Theologie, ja, wenn von Gott Vater die Rede ist. Und was bedeutet das so für die Einzelnen? Und dem kann man nachgehen und dem wurde nachgegangen, ich weiß gar nicht, wie lange es hinzog, einige Monate. Und es gab immer wieder Veranstaltungen dazu, sei es eine Führung mit einer Mini-Andacht oder halt eben Gesprächsabende und die individuelle Begegnung. So ist dieser Kirchenraum echt Kirche plus. Ja. Es findet etwas Gesellschaftsrelevantes statt, etwas, ein Thema, was die Leute bewegt, was sie persönlich berührt, ja, und gleichzeitig was mit der christlichen Tradition verknüpft wird.
Was ich besonders interessant finde, abgesehen davon, dass das jetzt auch nochmal, man merkt so deine Freude an der Kunst in dieser Geschichte. Naja, das ist ja nicht einfach nur so ein Zierat, sondern Kunst hat tatsächlich ja nochmal so eine richtige impulsgebende Aufgabe oder Kraft entfaltet es dort. Ja. Was ich besonders interessant an diesem Beispiel aus Lohmar fand, ist, dass es jetzt entscheidend jetzt nicht nur das tolle Ergebnis ist, das von dem du gerade berichtet hast, sondern von dem Prozess, der dahin geführt hat. Denn das ist so eine Lernerfahrung aus den letzten Jahrzehnten, die ich meine gemacht zu haben und nicht ich alleine. Es gibt ja schon eine lange Geschichte von Kirchenumnutzungen und so und Umbauten. Und ich hatte oft den Eindruck, oder jetzt rückblickend habe ich jetzt den Eindruck, dass anfangs viel zu schnell, viel zu teuer gebaut wurde nach Konzepten, die man sich irgendwo ausgedacht hatte, aber die man nicht gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickelt hat. Und die dann eben vielleicht auch, um das Tabu, hier wird an der Kirche was verändert, abzumildern, man richtig investiert hat. Und dann hat man bestimmte, auch ist man manchmal bestimmten Moden gefolgt. Man hat da eine riesen Jugendkirche gebaut mit toller Anlage, ohne dass die Jugendlichen beteiligt waren und so. Und ich habe so den Eindruck, dass die nachdenklicheren Leute in diesem ganzen Thema viel weniger jetzt auf die Lösung am Schluss schauen. Was wird da jetzt, was passiert da jetzt am Ende, was kommt dabei raus? Sondern viel stärker darauf gucken, wie ist eigentlich der Prozess, der dazu hingeführt hat? Wie hat man sich mit den Leuten verständigt? Wie sind Menschen vor Ort ermächtigt worden, begleitet worden, selber zu sagen, was sie da eigentlich brauchen, ob es dieses oder jenes ist? Du stellst natürlich in deinem Buch vor allen Dingen sozusagen Ergebnisse vor, Hoffnungsgeschichten, aber es stehen ja jeweils ganz viele lange Beratungsgeschichten, die manchmal auch chaotisch sind oder im Streit enden oder wie auch immer. Deshalb wollte ich dich nochmal fragen, weil mir das jetzt gerade so besonders wichtig ist, wie ist so dein Blick auf diese Phase davor, bevor irgendwas gebaut und geplant und beantragt wird? Was braucht es dafür oder was ist da wichtig?
Ja, also Beteiligung ist in jeder Phase wichtig, dass die Menschen, die Räume nutzen sollen, eben im besten Fall nicht was Fertiges vorgesetzt kriegen, sondern immer in irgendeiner Form mit Schritt halten und mitdenken und mit entscheiden können. Das heißt, nicht jede muss jetzt Architekt sein oder Künstlerin, aber einfach dieses Mitgehen ist wichtig. Am Anfang muss einfach ein ganz klarer Blick für die Frage stehen, was brauchen die Menschen hier? Nicht alle brauchen das Gleiche. Nicht überall braucht man eine Atelierkirche, wie die eben besagte. Und nicht überall braucht man eine Jugendkirche. Und das muss sehr gut miteinander ermittelt werden. Das, was funktionieren kann, was zu den Leuten passt. Ist es ein Ort, wo gern gefeiert wird, oder ist es ein Ort, wo man sich eher zurückzieht? Jedes Dorf ist anders und jeder Stadtteil ist anders. Ja, ist man hier sozusagen in einer, gibt es auch im gemeindlichen, im Glaubensleben, ist man da eher traditionell unterwegs oder versucht man neue Formen auszuprobieren? Ja, gibt es hier Lobpreisgottesdienste schon seit längerer Zeit oder spielt das keine Rolle? Alle diese Dinge spielen mit hinein. Und daraus kann sich dann so ein Bild ergeben. Manchmal ist es tatsächlich gut, erstmal zu experimentieren. Das ist zum Beispiel in Hamburg-Altona passiert. Ja, als die Kirche der Stille, das ist eigentlich die Christophoruskirche in Altona Ost, als die eingerichtet wurde, das war, glaube ich, 2007, 2005, also vor ziemlich genau 20 Jahren hat der Prozess begonnen. Und dann, also man konnte sich diese Kirche nicht mehr leisten. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben ja 3 Kirchengebäude für die große Gemeinde. Wollen wir das Ding jetzt abgeben, abreißen? Ging nicht, war Denkmalschutz davor, aber man hätte es ja irgendwem verkaufen können, vielleicht. Es ist alles nicht passiert, sondern man hat ein Experiment gewagt. Und das Experiment war, wir brauchen hier was für neue Spiritualität, ne, für Meditation, für Handauflegen, Zen-Meditation, Mantra singen, auch christliche Mantras. Also wer sich mal ein bisschen mit Mantras beschäftigt, die sind auch interreligiös nutzbar. Ja. Alle diese Dinge, die so frei flottierten damals schon, die sollten da einen Ort kriegen. Das war sehr gewagt. Man sagte sich, okay, das machen wir mal mit einem eher minimalinvasiven Umbau. Da braucht man innen drin ein bisschen was mit Textilien und die Bänke raus und Sitzkissen rein und so und dann eine gute Heizung, dann funktioniert das schon. Und das machen wir mal auf 5 Jahre. Jetzt sind es 20 Jahre und das Ding läuft. Ja, und das ist zum Beispiel so etwas, was man als gutes Beispiel nehmen kann, wo im Großraum, ich meine, wir reden hier von Hamburg, ja, das kannst du jetzt nicht in jedem Ort mit nur 20.000 Einwohnern. Aber ich glaube, dass in jedem Großraum eine so eine Kirche, so ein Ort für ein modernes Spiritualität schon gut täte. Und da hat es gut funktioniert. Und das durchaus probieren und zu sagen, ja, wir machen das jetzt mal auf 5 Jahre und dann werden 20 draus und wer weiß, wie lange noch. Also ich drücke die Daumen, dass es noch lang gut geht. Ja,
ja, aber das finde ich, ich kenne die Kirche, auch die das mit angestoßen und auch lange Zeit mitgemacht haben oder jetzt da noch sind und habe dann hohen Respekt davor. Zeigt aber auch, dass wir als jetzt gerade deutsche evangelische Kirche nochmal stark umdenken müssen, nochmal viel stärker Kirchenumnutzung oder Nutzungserweiterung als demokratischen, basisdemokratischen Prozess verstehen, der sich eben, da braucht es auch von den höheren Ebenen Gebäudeplanung und Strukturprozesse und so, alles notwendig, das ist aber nur der Rahmen. Und darin muss irgendwie auch ein Wohling stattfinden, wo Leute zusammenkommen und wo man mit Geduld, aber auch guter Begleitung ihnen hilft, eben sich selbst zu ermächtigen und selber zu sagen, was sie brauchen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich als Wohlstandskirche immer noch ganz stark geprägt sind von der Vorstellung, wir bauen für die Ewigkeit. Hat natürlich auch mit Denkmalschutz zu tun und das muss dann alles ordentlich sein und alles richtig so. Aber es gibt schon an so ein paar Nachfolgekirchen, die erstmal wirklich ganz einfach sind, nicht viel nicht teuer Geld kosten, sondern einfach mal einen roten Teppich irgendwie in die Mitte legen schon passiert irgendwie was. Nichts gegen Banker an und für sich, die haben aber also wo jetzt nicht gleich Riesengelder ausgegeben werden für Konzepte, die dann irgendwie 30 Jahre lang halten müssen, von denen man aber gar nicht weiß, ob sie eigentlich funktionieren sollen. Ja. Das ist aber schon nochmal eine echte Denkveränderung bei uns in der Kirche, in den Kirchenämtern, aber auch in den Kirchengemeinden. Darauf muss man sich erstmal einlassen.
Das stimmt. Aber man muss ja mal gucken, wenn Leute ein Haus bauen, mit welcher Perspektive tun sie das? Vielleicht noch mit der Perspektive, das will ich mal an meine Kinder vererben. Aber wenn du das in Jahren rechnest, wie lange ist das dann? Ja, dann ist das 50 Jahre und dann sind viele Häuser auch einfach in einem Zustand, wo sie nicht mehr erhalten werden.
Und die Kinder kommen nicht zurück.
Und die Kinder kommen nicht zurück. Ja, so, und das war's dann. Und wenn wir es schaffen, Kirchengebäude für 50 Jahre so nachhaltig zu gestalten, dass sie dann in dieser Zeit gut genutzt werden, und ich würde auch glauben, dann haben wir gut gewirtschaftet. Und was dann kommt, muss man dann sehen. Aber ich will noch mal zu dem Punkt Beteiligung was sagen. Also hier war es so eine Bedarfanalyse. Unsere Großstadt Hamburg war ja eben das Beispiel. Da gibt es so viele spirituelle Strömungen, die wollen wir mal mit ins Boot holen. Und aber Beteiligung kann zum Beispiel auch, und da kommt wieder die Kunst ins Spiel, noch mal anders aussehen. Wenn jetzt, das ist hier in Frankfurt mehrfach passiert, eine Kirchengemeinden werden zusammengelegt, aber das passiert nicht nur in Frankfurt, ja. Kirchengemeinden werden zusammengelegt und ein Kirchengebäude muss abgegeben werden. Was passiert dann, wenn eins zum anderen zieht? Das kennt man auch von privaten Kontexten.
Also man kommt zusammen, ziehst du zu mir, ziehe ich zu dir oder suchen wir uns eine neue dritte Wohnung?
Genau, und das neue dritte kann man sich meistens nicht leisten. Also so ging es mir auch. Ich bin zu meiner Lebenspartnerin gezogen vor ein paar Jahren. Voll möblierte Wohnung. Ich weiß bis heute, das ist jetzt 5 Jahre her, immer noch nicht, wo ich meine Bücher hin tun soll. Die sind noch im Keller. Und so, das war jetzt nicht optimal gelaufen, aber das macht nichts. Wenn Kirchengemeinden zusammenziehen, dann ist es gut, wenn die eben gemeinsam ihren Raum gestalten. Ja? Und da spielt eben Kunst eine Rolle. Und die schönsten Beispiele, die ich kenne, da sind sich die beiden Gruppierungen, Gemeinde A, Gemeinde B, im neuen Gebilde, haben sich angenähert eben über die Beschäftigung mit der Kunst, mit der Ausgestaltung des Raums. Und ich habe Prozesse erlebt, wo man vorher also auch Streit und Hader hatte in den neu gebildeten Kirchenvorständen und wo es dann, als es darum ging, okay, was brauchen wir für eine Art von Altar? Wie soll die Atmosphäre im Raum sein? Brauchen wir neue Fenster? Oder wie ist das hier? Welche Gestaltungsmöglichkeiten soll es künftig geben? Muss das alles mobil sein und so? Plötzlich näherte man sich aneinander an, verstand sich besser, verstand die Position des anderen. Ach so, ja, stimmt, ihr habt ja früher im Gottesdienst auch immer getanzt. Ja, klar, das geht jetzt nicht, wenn wir Bänke haben. Also, und man nimmt mehr Rücksicht aufeinander. Und die Beschäftigung mit der Ausstattung kann ein super Medium sein, um sich da zusammenzufinden. Es gibt in, jetzt muss ich ein Beispiel aus Köln nennen,
ja.
Köln-Longerich, die Immanuelkirche. Das ist auch so ein Ding, zwei Gemeinden kommen zusammen und da sollte es war eigentlich nur auf Zeit geplant. Ein Kunstprojekt wurde dort gestartet mit einem Spielraumaltar. Die Künstlerin Dorothee Bielfeld nannte das so. Das Teil besteht aus zwei Objekten aus Holz, sehr groß, aber leicht. Die sind so L-förmig. Man kann die zusammenfügen zu einem größeren Gebilde. Man kann die nebeneinander aufstellen. Man kann die hochkant stellen oder hinlegen. Und man kann also wie mit Baukastenelementen aus dem Spielzimmer quasi, kann man immer neue Szenarien einrichten. Und die beiden Kirchengemeinden haben das ausgiebig genutzt, nicht nur für das halbe Jahr, für das es geplant war, sondern jetzt seit mittlerweile mehreren Jahren und haben sich darüber gefunden und haben sich sogar sogar einen programmatischen neuen Namen gegeben, der dieses Gemeinschaftliche ausdrückt. Also es ist in dem Fall ein spielerischer Prozess. Was kann man alles mit einem Altar anfangen, der nicht nur Altar ist, sondern auch Bühne und Bühnenbild und schönes Objekt und alles Mögliche oder eine Liegestätte, wo Kinder sich reinlegen können, zum Beispiel. Ja, was kann man damit alles anfangen? Man entdeckt plötzlich ein Potenzial. Wow, Stichwort Kinder ist da wichtig. Es läuft ganz viel kirchliches Programm mit und für Kinder. Gemeinde wird aufgebaut und man wächst ganz automatisch zusammen. Also das ist
ja toll, schön. Ja. Ich gucke schon ein bisschen auf die Uhr, das ist ja so ein Bogen schlagen, aber was ich hier sehr eindrucksvoll finde, dass gute Kunst, dasselbe gilt von guter Architektur, so einen Prozess wirklich verlebendigen, inspirieren und vitalisieren kann. Aber wichtig ist, dass man wichtige Entscheidungen nicht an die Künstlerin oder den Architekten delegiert. Ne? Wir wissen nicht genau, was wir machen wollen, aber macht man einen Entwurf und dann klappt das nämlich meistens nicht, sondern es hat ja zur Voraussetzung, dass man doch schon richtig was vorbereitet hat oder geklärt hat und dann mit einer Künstlerin, einem guten Architekten daran weiterarbeitet. Was ich besonders schön fand bei deinem Buch ist, dass es keine Verbotsliste enthält. Also ich habe das regelmäßig, du sicherlich ja auch, ja, dass mich Leute anmorsen, ob es von der EKD, sie nennen es dann höflich, Kriterienliste haben, was in einer Kirche sein darf oder nicht. Es ist aber faktisch eine Verbotsliste, die ihnen dann eine scheinbare Sicherheit verleiht. Oh, da kann mir jetzt nichts passieren, wenn ich in diese oder jene Richtung gehe. Das hast du bewusst außen vor gelassen, sondern lieber aufgezeigt, auf welche Ideen man so kommen kann. Habe ich dich da richtig interpretiert?
Ja, die Verbotsliste betrifft ja vor allen Dingen den Fall, wenn eine Kirche komplett abgegeben wird in andere Hände. Ja. Und
Bei Spiritualität, da gibt es schon noch mal ein paar.
Ach so, auch natürlich auch die Mehrfachnutzung. Ach ja, genau. Da gibt es auch manche ganz seltsamen Vorurteile. Das stimmt, da hast du recht. Gibt's. Nein, also keine Verbotsliste, das wäre doof. Es ist wichtig, dass man sich selber klare Vorstellungen macht. Was passiert, wenn ich mit diesem Kirchengebäude an diesem Ort das und das mache? Also sehr, sehr konkret. Und daraus ergeben sich dann klare Vorstellungen. Ich finde,
besonderer Quatsch erledigt sich auch schon von alleine, manchmal.
Ja, also deswegen ist auch ganz wichtig, dass man sich Zeit und Raum zum Experimentieren nimmt. Und dann kann man merken, was klappt hier, was klappt nicht. Also es gibt zum Beispiel, ich komme gleich auf die Verbotsliste zurück, aber es gibt so einen Fall, wo schon in den End-90er-Jahren eine Kirche hier in einem kleinstädtischen Kontext nutzungserweitert wurde. Man hat die so umgestaltet, aus der Sakristei zum Beispiel wurde ein Café und eine Bar, dass Kulturveranstaltungen und mehr dort möglich waren. Und die erste Veranstaltung, die dort lief, sollte ein Konzert mit und für Jugendliche sein. Da kam also die Band, es kam der Pfarrer, der Küster und ein Gast. Dann kann man sich denken, oh, das war jetzt aber irgendwie wahrscheinlich eine totale Fehlinvestition. Dann haben die das aber durchgezogen. Es brauchte lediglich mehr Bekanntheit. Mittlerweile brummt der Laden. Ja,
ja, ja, und, es dauert auch, genau.
Und man muss sich einfach dann auch was zutrauen und was ausprobieren. Und am besten ist so, dass man erst ausprobiert und dann investiert, wenn das geht. Das heißt, wenn man will, kann man auch erstmal die Bänke raustun, sofern das möglich ist, technisch möglich und denkmalschutztechnisch auch möglich, kann man ja einlagern und dann probiert man aus. Und wenn man feststellt, nee, hier wollen die Leute gar nicht tanzen, hier wollen die Leute nur sitzen und zuhören, dann holt man die Bänke eben wieder rein. Was soll's? Ja, man muss ja nicht gleich wegschmeißen. Also das ist wichtig. Du sagst es, keine Verbote. Man kann erstmal alles machen, wo man selber neugierig ist, als Christ, als Christin. Ach, toll, was die da veranstalten. Kann ich da mitreden? Kann ich da mitmachen? Kriegen wir da irgendwie etwas gemeint? Ist alles drin. Und was die Umnutzung angeht, also wenn man tatsächlich ein Gebäude dann abgibt, dann entstehen, die Leute haben manchmal so gruselige Vorstellungen im Kopf, die völlig unrealistisch sind. Ja, dann fragt man sich, oh, wird das jetzt von einer Fastfood-Kette übernommen? Oder kommt da jetzt kommt da Beate Uhse rein? Oder
ja, so, das habe ich immer am Anfang immer meiner Beratungstätigkeiten auch immer gehört, dachte ich, wie kommt ihr jetzt immer auf, warum habt ihr das als erste Fantasie?
Ja, es
könnt
ist
ihr
ja
euch auch. Und das ist natürlich Quatsch.
Es ist Quatsch, es ist erstens ist gegen Beate Uhse ja gar nichts zu sagen wahrscheinlich und aber ein lieber Kollege aus Berlin hat das übrigens mal probiert.
Okay.
Der hat einfach mal einen Testballon gemacht und hat mal angefragt, weder die Fastfood-Kette noch solche Firmen haben Interesse an einem Kirchengebäude. Ja.
Ist alles, ja, das sind so bestimmte Ängste oder sonst welche Fantasien. Wenn man eben Vertrauen hat zu den Menschen vor Ort, dass die in einer guten, koordinierten Gesprächssituation zu was kommen, dann passiert sowas nicht. Ja. Vielleicht zum Schluss, ein Defizit gibt es doch in deinem Buch, das ich sonst sehr empfehlen will. Das ist aber kein Vorwurf, weil es aber einfach darauf hinweist, dass es etwas ganz Wichtiges noch nicht gibt, nämlich oder viel zu wenig gibt, nämlich eine ökumenische Verständigung darüber. Also wir haben ja ganz viele Gebäudeplanung, evangelisch, katholisch, und jeder redet mit jedem nur. Die Evangelien und die Katholen reden nicht miteinander.
Das ist schlimm, ja.
Und das ist eigentlich, da wollte ich dich nur mal kurz darauf hinweisen, deshalb kann das in deinem Buch auch noch nicht drin sein, weil es diese Hoffnungsgeschichten, die sind noch nicht geschrieben worden, die gibt es noch gar nicht.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich an vielen Orten, gerade in den größeren Städten, na, auf dem Lande, aber eigentlich auch, eigentlich dringend notwendig, dass man evangelisch-katholisch sich darüber einig wird, ob man da nicht auch hier und dort mal gemeinsam eine Geschichte anfängt.
Ja, und also ich erwähne das zwar durchaus und bejammere es genauso wie du, dass man dieses ökumenische Potenzial bislang noch gar nicht richtig im Blick hat. Ja. Wir haben tatsächlich ja gut funktionierende Zusammenarbeit, wenn es um Räume geht, die nicht in einer Kirchengemeinde sind, sondern Klinikkapellen oder in Schulen oder bei der Polizei Räume der Stille und so. Da machen wir ganz toll miteinander, aber wenn es dann um die Kirche im Dorf geht, wird nicht darüber geredet, ob man die sich teilen könnte. Das bejammere ich tatsächlich selbst sehr, weil ich komme aus einer Kirchengemeinde im ländlichen Raum, in der ich selber noch als Kind die Simultannutzung des Gebäudes erlebt habe. Ja? Und da waren sonntags morgens erst die Evangelischen in der Kirche und dann die Katholischen. Und es hat gut funktioniert.
Gut, das ist ja dann aber die Möglichkeit eines zweiten Bandes, hoffentlich irgendwann eines Fortsetzungsbandes. Vielleicht sagst du aber noch mal zum Schluss, wo man denn dein Buch bekommen kann.
Ja, das kannst du bestellen beim Zentrum Verkündigung. Am besten die Webseite aufrufen im Browser Zentrum Verkündigung, wie der Verkündigungsengel an Weihnachten. Ja. Und da findet man es im Moment noch auf der Webseite ganz vorne, aber im Shop, da gibt es so einen Button, da kann man dann anklicken, Shop, da kann man Kirche kann mehr, in der Reihe Materialbücher dann anklicken. Da kriegt man das zugeschickt oder man kann es auch downloaden. Ja, ja, also es gibt es auch einfach als E-Book. Ist für viele auch ganz praktisch. Da kriegt man dann eine PDF.
Genau. Und das Buch kostet, was war das, 22 Euro?
22 Euro, aber jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Man kann unsere Bücher abonnieren. Es gibt 2 Bücher pro Jahr. Und das Abonnement kostet nur 14,90 Euro, also weniger als 15 Euro. Und man kriegt dafür 2 Bücher im Jahr, die es echt in sich haben. Das ist nicht immer zum Thema Kirchenbau, sondern das ist, geht durch alle unsere Themen, die wir hier verarbeiten. Da ist dann also zum Beispiel generationsübergreifende Gottesdienste oder Theater in der Kirche. Was auch immer. Also es lohnt sich mal auf die Website reinzugucken, was wir bisher angeboten haben. Und wer Spaß hat, macht ein Abonnement. Das ist fast geschenkt, würde ich sagen.
Ja, ich kenne das auch. Ich nutze eure Website und auch eure Bücher gerne. Nicht nur für Menschen in Hessen gedacht.
So ist
das
es.
Das war dein Werbehinweis. Ich schließe zum Schluss, noch einen Werbehinweis in eigener Sache mit an. All diese Themen, die du in deinem Buch besprochen hast und die wir jetzt gerade ein bisschen durchdiskutiert haben, die werden auch Thema sein auf dem nächsten Evangelischen Kirchbautag, der vom 11. bis zum 13. September in Berlin stattfinden wird. Da gibt es auch eine interessante Website. Wir sind gerade noch dabei, das Programm zusammen zu basteln, aber bald, man kann sich jetzt schon mal Evangelischer Kirchbautag angucken und sich den Termin reservieren und dann hoffentlich...
Da steht schon fett in meinem Kalender. Ich freue mich schon drauf.
Sehr schön. Das wollte ich genau so hören. Vielen Dank. Lieber Markus, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke, lieber Johann.
Und allen, die in diesem Buch vorkommen, daran mitgewirkt haben, in welcher Weise auch immer, als Autor oder als Erzähler oder Berichterstatter. Viele Grüße und vielen Dank. Das macht richtig Spaß und hilft einem, sich einem krisenhaften Thema nochmal ganz anders zu nähern.
Ja, und danke, dass du dich auch um dieses Thema kümmerst. Finde ich super. Also dann in dem Sinne, bis bald.
Bis bald.